Liebe, Tod, Roboter. Dazu noch.
Drachen.
Drachen. Drachen. Ein Haus aus Drachen. Und die Meister des Universums. Wie kann man das noch toppen? Ja klar, mit Hannah. Viel Spaß bei Bad Winch. Ja, aber dann ist es mir halt doch nicht über. Oh, scheiße.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Heute zu Gast, endlich mal wieder, Hanna von den Serienjunkies. Hat Moin. Den weiten Weg von Berlin auf sich genommen, um nach Hamburg zu kommen und um mit uns zu reden. Über sehr viele Themen, sehr viele interessante, spannende Themen. Auch noch in einer weiteren Folge danach. Und ja, das ist eine Voraufzeichnung, liebe Freunde, falls ihr euch wundert, warum wir irgendwie so euphorisch an gewisse Dinge rangehen, obwohl ihr davon vielleicht schon eine Woche vorher gehört habt. Nein, wir haben diese Folge eine Woche vorher aufgezeichnet, weil Hannah jetzt gerade zufällig zu Gast ist und dementsprechend wollten wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen.
Nee, schön, dass du da bist, wirklich. Ich höre schon seit vielen, vielen Jahren den Serienjunkies Podcast und das ist natürlich super passend, dich in der Sendung zu haben.
Oh, wie lieb, danke.
Ja. ohne schreien zu wollen, aber es muss mal gesagt werden.
Ja, ich bin ganz
einfach, nice. Ist einfach super gut. Das war schon bei der Witcher-Folge so, wenn da jemand da ist, der sich einfach tagtäglich mit Serien auseinandersetzt.
Oh, ja, danke. Sorry, ich wollte eigentlich auch mit dir hier Witcher-Hoodie-Community machen, weil ich, wie gesagt, selbe Farbe oder gleiche Farbe, muss man ja sagen, habe ich mit im Koffer irgendwo. Aber cool. Jetzt bin ich anderes Grün.
Jetzt zur zweiten Staffel Witcher dann.
Super. Oh ja, gerne.
Siehst du?
Ja, wann kommt die eigentlich? Wann soll die kommen?
Ich schätze mal wieder Weihnachten.
Dieses Jahr noch?
Ja, ich glaube.
Okay.
Müssen sie eigentlich. Mhm. Ich schätze mal, das werden sie, also wenn sie, ich schätze mal so 25. Weißt du, dieser Weihnachtsbinge, der ja immer sehr gut läuft.
Ja.
Hatten sie ja dieses Jahr, also letztes Jahr Weihnachten Bridgerton. Bisschen war eine andere Kerbe, aber war ja super erfolgreich. Also erfolgreichste Serie nach den Netflix-Zahlen, ne? Ja, 2 Minuten. Aber
ja, was auch immer das heißt.
Genau. Ich habe vielleicht auch nur 2 Minuten gesehen, ne?
Ich nicht mal. Nicht mal den Trailer, glaube ich. Aber das soll nichts heißen. Ich bin nicht so dieser Period-Piece-Fan. Also Downton Abbey oder The Crown oder so, das ist halt einfach nicht meine Welt. Aber ich find's toll oder ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich merke, dass da so eine richtig große Community sich für etwas begeistern kann und da auch den ganzen Weg mitgeht und dann diese ganzen Themen und Skandale und Aufreger und was weiß ich und Freuden und Zusammenkünfte und Reunions und was weiß ich. Dass sie das alles mitmachen, finde ich cool. Und deswegen erlaube ich mir da nie großartig ein Urteil.
Und Bücher, das hast du ja nicht vergessen.
Bücher, stimmt.
Ne? Also der Buchmarkt, wenn ihr euch mal die Charts anguckt in den USA, was einfach diese blöden Bridgerton-Bücher wieder in den Charts sind. Ne? Also ich glaube, Julia Quinn druckt gerade ziemlich Geld. Finde ich ganz interessant.
Oh.
Also ich schätze auf Weihnachten Witcher und dann sehr gerne.
Aber das wäre dann
herzlich eingeladen.
Das wäre dann 2 Jahre nach der ersten Staffel. Ne? Boah, da muss ich, glaube ich, die erste Staffel nochmal im Schnelldurchlauf irgendwie. Oder zumindest mir irgendwo ein Recap noch angucken.
Unser Recap.
Ich habe nämlich schon ziemlich viel vergessen, so auch anhand des, was ich hier anhand des Vorgesprächs zwischen euch gemerkt habe, dass ich nicht mehr alles auf dem Schirm habe. Also schon gar nicht mehr die Namen. Also Jennifer, ja, und Witcher oder ja. Geralt, ja.
Und durch die Erzählstruktur, die auch ein bisschen weird ist.
Ja.
Aber guck mal, Sandro, dann könntest du dein 4. Playthrough starten und ich mein 3.
Vielleicht ist bis dahin auch schon, nee, ist nicht. Witcher 4 draußen. Aber die haben, glaube ich, andere Sorgen erstmal.
Andere Sorgen haben hoffentlich nicht die Macher der neuen Game of Thrones Serie. Hannah hat nämlich gesagt, ey, wenn ich hierher komme, habe ich Bock über House of Dragons zu reden. Und ich dachte mir so, kurios, da bist du so gesehen die Erste, die mich irgendwie auf dieses Thema anspricht und auch gesagt hat, ey, ich habe da Bock drüber zu reden. Denn ich muss es echt sagen, ich habe es ziemlich weit von mir gestoßen. Ich habe mich noch nicht mal für die Fortsetzungen der Lieder von Eis und Feuer, sage ich mal, jetzt großartig noch interessiert, weil ich immer gehört habe, ja, da ist was im Netz und da ist was im Netz aufgetaucht und hier ist wieder ein Kapitel fertig. Und ich denke mir nur so, ey, Alter, ich will ein ganzes Buch, bitte. Leg mir ein ganzes Buch dahin, ich lese es sofort. Du hast meine vollste Unterstützung. Ich möchte gerne wissen, was du dir bei gedacht hast und wie du deine Geschichte, die du da erzählt hast, zu Ende bringst. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie den einen oder anderen Happen so. Und dann das andere Buch, das muss ich echt sagen, ne? Das habe ich geschenkt bekommen. Und cool, ich habe mich gefreut. Ich fand's gut. So, wo ich gedacht habe, auch geil, man kann mal wieder ein Buch lesen. So, ja, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann kam aber Harry Potter noch dazwischen, dass ich jetzt mit meinem Sohn lese, so. Da sind wir jetzt schon im dritten Buch.
Oh, cool.
Und ja, also ich kam halt einfach, ich kam nicht dazu, das zu lesen. Also, und dann habe ich es auch so gesehen, völlig aus den Augen verloren. Hast du das gelesen, das Buch?
Ja, ich bin noch nicht ganz durch. Ich muss auch sagen, dass ich, also die anderen Bücher auch alle, ne, und auch 10 Jahre jetzt warte auf Winds of Winter, ne? Man muss ja 10 Jahre, es ist ja schon, ich denke immer so, manchmal denke ich, Hannah, gib auf, drauf zu warten, es wird eh nicht mehr kommen. Dann denke ich ja auch, es kommt bald und da muss ich wieder 10 Jahre warten, wenn er noch so lange lebt, aufs letzte Buch. Also ich traue mich schon gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ich habe es jetzt irgendwann angefangen in Corona, war auch ein guter Eskapismus. Was bei dem Buch, glaube ich, so ein bisschen störend ist, was du, glaube ich, auch sagst, es ist halt geschrieben wie so aus einer Geschichtsperspektive. Also George R. R. Martin schreibt es so ein bisschen wie halt, als ob es geschichtliche Quellen sind. Und ich glaube, das mögen viele nicht. Und es ist halt in dem Sinne nicht so wie ein Roman, sondern halt eher wie eine Quellenanalyse fast. Also ich hatte Geschichts-LK, es kommt mir sehr geschichtsquellenmäßig vor. Er macht das auch ganz cool. Also da sind auch coole Twists drin, dass es dann unterschiedliche Quellen sind. Also teilweise weißt du auch gar nicht, wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist, weil du unterschiedliche Quellen hast de facto.
Interessant. Und aber Sieger ja immer die Geschichte schreiben, ne?
Zum ja, siehst du, aber das ist ja eine interessante Komponente. Packt ihr dann aber sowas wie Gefühle oder so gar nicht rein? Beschreibt ihr sowas dann gar nicht, weil es so sehr sachlich wirkt? Oder wie muss ich
also das weniger, ne? Also natürlich sind da auch Gefühle drin. Erstmal, glaube ich, muss man sich auch wieder so einen eigenen Stammbaum aufmalen, weil sie heißen ja auch alle gleich. Also die Targaryens, jetzt hast du ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr die noch alle auseinanderhalten könnt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht nochmal 100 Jahre.
Drei, oder?
Genau, aber 100 Jahre nach Conquest, ne, bist du dann im Buch, wo die Serie beginnt. Und da habe ich schon ganz ehrlich, die heißen ja auch immer, ich meine, Jaehaerys, Jaqeris, ne, Daenerys, Rhaenys.
Viserys, Raemon, ne? Regal,
genau, das ist echt.
Regia,
boah, also es ist schon, genau, Daemon, Aemon gibt's auch noch, ne? Deswegen, da gibt's noch
Daemon, den Buchstaben weg.
Den ersten, genau, also das ist wirklich komplex, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so 200 Seiten durchgehalten hast, klingt viel, aber finde ich für Game of Thrones Leser ist es gar nicht so viel.
Da muss man auch sagen, sitzt mal auf einer Arschbacke ab, ne?
Dann wird's wirklich spannend. Und dann kommst du nämlich zu der Zeitspanne, wo die Serie einsetzt. Und dann wird es wirklich, du merkst einfach auch, dass das, würde ich auch sagen, in der Vorgeschichte von Game of Thrones der interessanteste Part ist. Dieser Bürgerkrieg der Targaryens.
Dieser Tanz des Drachen.
Genau. Ja. Und das ist wirklich, also super komplex. Ich weiß ja nicht, ob ihr damals diese Behind the Scenes, was ist das, History and Law gesehen habt von den Blu-rays und DVDs.
Zumindest, ich habe die ersten 4 Blu-rays, glaube ich, da waren teilweise solche Sachen drauf. Das war super interessant. Es war auch ein bisschen visualisiert und so. Und genau da habe ich mir gedacht, ich will eigentlich genau sowas auch sehen, dann mal in Serienform.
Genau, da gibt es einen sehr schönen, könnt ihr auch bei YouTube schauen, das heißt dann Dance of the Dragons und es ist genau, ich glaube, 1 Stunde geht es sogar mit allen Teilen zusammen und es ist halt in animierter Form die Geschichte. Also wer nicht gespoilert werden will, sollte es wahrscheinlich nicht schauen. Aber du hast dann sozusagen diesen ganzen Plot einmal in 50 Minuten abgehandelt und dann merkst du erstmal, wie viel Potenzial da drin ist, wie viel wirklich Drachenkämpfe drin sind, wie viel so klassisch Game of Thrones, Martin, diese Intrigen irgendwie am Hofe, wie die alle vorkommen. Ich merke gerade, ich werde ganz rot von dem Bier. Ich trinke trotzdem das Bier weiter, sorry. Ich merke, wie ich anfange zu glühen. Weil ich hier
ja, du glühst für das Thema. Ganz einfach.
Nein, und deswegen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da muss man ja fast ausholen. Bei der 8. Staffel gehörte ich zu den Leuten, die natürlich enttäuscht waren. Klar, keine Frage. Ich war aber auch schon in Staffel 7 enttäuscht. Deswegen war, glaube ich, mein Fall nicht so hoch. Deswegen war Staffel 8 für mich einfach so, okay, es ist vorbei, es kann auch nicht verlängert werden wegen der Schauspielverträge, sie werden, glaube ich, nicht Peter Dinklage neu verhandeln, ne? Dann, also es geht einfach nicht, ne, und Lena Headey. Und dann dachte ich mir, okay, es lief nicht optimal, aber trotzdem mag ich ja diese Welt und ich mag diese Art von Fantasy und ich mag dieses aufwendige Fantasy, ich mag diese die Sets, ich mag die Kostüme und ich finde, das hat wirklich, Game of Thrones war da wirklich bahnbrechend. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass wir vergessen, wie gut eigentlich so Staffel 3 und 4 eigentlich waren.
Vier ist meine absolute Lieblings.
Und wie viel Freude dafür. Wir hatten damals.
Moment. Wo war Battle of the Bastards? War 6, oder?
Ja, okay.
War das deine Lieblingsstaffel?
Nee, 6? Aber ich sag mal so.
Die Folge war natürlich Wahnsinn, klar. Ja.
Nee, aber ich finde, du kannst schon auf eine ganze Staffel schon irgendwie. Also eine ganze Staffel kann schon von so einer Folge profitieren, meiner Ansicht nach. Ja. Und deswegen würde ich sagen, bis Staffel 6 bin ich eigentlich auch noch wirklich.
Ich auch. Ich fand die 6. zum Beispiel auch sehr gut, wo alle ja immer sagen, wenn er vom Buch abdriftet, ne, oder wenn die Macher von den Büchern abdriften, wird es schlecht. Aber ich mochte die 6. sehr gern. Und ich fand Hodor auch zum Beispiel, klar, das wird wahrscheinlich ein Buchthema sein, ne? Logisch, das wird irgendwie übernommen worden sein. Aber ich mochte die 6. auch. Und genau wie du sagst, ich finde, das waren tolle Momente. Und ich denke immer, ich bin dann immer so dankbar für das, was ich hatte. Und auch wenn vielleicht das Finale nicht besonders gut war, bin ich ganz dankbar dafür, Touchwood, dass ich zumindest sagen kann, okay, es war trotzdem eine schöne Zeit und ich will die nicht missen.
Das haben wir ja auch mit Lost und so. Der Weg dorthin macht es ja eigentlich aus. Ich habe das bei haufenweise Videospielen auch ständig. Okay, das Ende ist vielleicht, sitzt nicht immer, ist nicht immer geil, aber der Weg dorthin, der macht es ja eigentlich aus irgendwie. Diese Entwicklung, die du da siehst und die du miterlebst irgendwie. Und bei mir war es so, dass ich Staffel 4 am stärksten fand bei Game of Thrones, gerne da zurückdenke. Und was halt für mich so krass eigentlich ist, und ich glaube, das wird immer schwieriger, ist, dass die ja alle abgeholt haben. Also ich konnte mit meiner Cousine, die sonst nie Serien guckt, die sonst von Fantasy hat die vorher noch nie irgendwas konsumiert, die hat es genauso abgeholt wie mich. Natürlich andere Elemente vielleicht so ein bisschen, ne? Hat, weiß ich, Romanzen hat sie da mehr abgeholt als mich so. Aber das ist halt so stark gewesen, dass die ja von allen Zielgruppen alle irgendwie abgeholt haben. Und das wird man so häufig nicht mehr haben, weil es ja auch eben so viel gibt und weil immer zielgruppenorientierter, Shadow and Bone und so ein Zeug, zielgruppenorientierter sich drauf fokussiert wird irgendwie. Also ich glaube nicht, und deswegen auch die Frage vielleicht an euch, glaubt ihr denn, dass Game of Thrones in Zukunft, also das, was da halt kommen wird, das nochmal erreichen kann? Weil es ja auch die gleiche Welt ist, oder wird es schwierig?
Kommt auf die Story an, meiner Ansicht nach. Kommt auf die Story und die Kompromisslosigkeit an. Denn das ist ja, und da wären wir jetzt bei einem Thema, was man da vielleicht auch noch mal hinzufügen kann, was ich jetzt gelesen hatte. Das, was die Serie wohl nicht mehr haben soll, die neue, ist sinnlose Gewalt gegenüber Frauen. Aber sind wir uns jetzt mal den Fakten bewusst, die Serie Game of Thrones hat eben all diese Leute abgeholt, obwohl sinnlose Gewalt gegenüber Frauen drin war. Es wurde zwar kritisiert und es wurde halt auch häufiger und stärker kritisiert gegen Ende. So, gerade wenn halt nochmal dann so Szenen kommen, wo man halt glaubt, die sind nur drin, weil die Fans darauf gewartet haben, wie zum Beispiel die Vergewaltigung von Sansa. Und da darf man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich zweckdienlich im Sinne der Geschichte, im Sinne des Erfolgs? Ja, und naja, im Sinne der Leute, die das irgendwie anschauen. Aber ich sag mal so, wenn die Geschichte gut ist und das alles wieder gut gemacht ist, und da stimme ich dir auch vollkommen ein, ja, man ärgert sich über das Ende, weil das Problem ist, woran denkst du als erstes, wenn du aus einem Film gehst, du denkst ans Ende oder von der Serie, also du behältst meistens den Anfang und das Ende eines Films eher in Erinnerung als eben das, was zwischendrin war. Da muss schon irgendwas ziemlich Geiles gewesen sein, wie zum Beispiel Ich bin dein Vater, aber was ja auch fast am Ende ist, aber da muss schon was ziemlich Geiles drin gewesen sein, dass du sagst, ja Mann, zack, aber meistens nimmst du halt das Ende und das Gefühl, was du am Ende hast, mit aus einer Serie oder aus einem Film oder sonst irgendwie oder Theaterstück oder keine Ahnung. Deswegen ist es immer so schwierig dann auch in dem Moment, wenn einen das Ende, worauf man so lange hingefiebert hat, dann doch irgendwo enttäuscht, dass man das erstmal irgendwie zur Seite packt und sagt, ja klar, der Weg war das Ziel. Das machst du nicht.
Natürlich.
Ja, bei Lost waren wir auch alle echt frustriert und ich war auch immer einer, der gesagt hat, aber eigentlich Staffel 4 und so weiter und so fort, es war doch alles geil.
Ja, aber es ist auch, glaube ich, wahnsinnig schwer, also gerade bei Game of Thrones, was auch immer George R. R. Martin eigentlich da vor Augen hat, das wissen wir immer noch nicht. Vielleicht hat das auch danach nochmal geändert oder so. Kann ja auch alles passieren. Natürlich wird das Auswirkungen haben auf seine Geschichte, gehe ich mal von aus. Nach so vielen Staffeln so eine große Geschichte irgendwie abzuschließen und alle glücklich zu machen. Das Problem war diesmal nur, niemand war, glaube ich, glücklich mit diesem Ende.
Ja, und Tyrion bringt's ja auf den Punkt, ne? Es muss ein guter Kompromiss sein, keiner ist glücklich.
Nein, sie haben es ja auch wirklich ein bisschen verballert. Also muss man ja auch ehrlich sagen, ne? Also da, ich will jetzt nicht wieder die ganzen Sachen aufzählen, die sie hätten besser machen können. Aber deswegen, komischerweise, du hattest ja vorhin Battle of the Bastards erwähnt, ne? Und die Macher jetzt auch von House of the Dragon sind ja auch Condal, der, glaube ich, auch schon ein paar Folgen geschrieben hatte und vorher Colony gemacht hat.
Und Rampage mit Dwayne Rock Johnson.
Und muss man gucken. Aber hier Miguel Sapochnik ist auch wieder dabei. Ne? Und er hat ja zum Beispiel Battle of the Bastards und Hard Home, ne? Also diese großen, coolen Action-Set-Pieces gemacht. Ich werde jetzt nicht die beiden Folgen erwähnen, die er in der 8. Staffel umgesetzt hat. Vergessen wir die mal. Ne? Denken wir an das Positive. Aber komischerweise, ich
fand er ja auch nichts für.
Ich freue mich wieder auf die Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo die ersten Bilder wieder rauskamen und ich sah dann irgendwie Matt Smith als Daemon Targaryen, ne? Und ich sah dann wieder diese tollen, weißt du, da haben sie in Cornwall wieder irgendeine Beach gefunden, weißt du? Und ich glaube, im Hintergrund sahst du so eine Riesenburg und das war dann irgendwie High Tide, weißt du, wo wir noch nicht waren, von House Valerian oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich wieder in diese Welt, weißt du, reinbegeben. Ich möchte wieder irgendwelche Häusergeschichten lesen, ich möchte wieder irgendwelche Wappen mir anschauen und die erkennen können oder sowas. Ich will diese Art von Aufwendung aufwendige HBO-Fantasy wieder haben. Und wenn die natürlich nachher irgendwie scheiße geschrieben ist und die Story doof ist, dann ja.
Ich meine, was du vorhin so gesagt hast, ne, ich finde schon, wenn man das so liest, dann sind es schon so ein bisschen die klassischen Mechanismen eines Martin. Ne? Also ich meine, auch im Lied von Eis und Feuer, da gab es ja auch immer mal so, ist der jetzt schon tot? Andere Stellen, an anderer Stelle wurde er lebend gesehen und so. Das gibt's ja auch immer mal, weil diese unterschiedlichen Sichtweisen und Berichte. Und wenn ich das so, also ich habe mir jetzt mal diese Geschichte so ein bisschen durchgelesen und dann muss ich denken, ey Westeros, ihr habt echtes, ernsthaftes Problem mit euren Ehen. Ja, ihr sollt sowas wie einen Scheidungsvertrag oder zumindest mal irgendwie eine andere Regelung finden als das, was ihr da bisher habt. Denn wenn ich nämlich lese, dass eigentlich schon 300 Jahre vorher so ein Erbschaftsstreit entstanden ist, darum, wer eigentlich auf den Thron kommen soll. Und ich denke mir, 300 Jahre später passiert dieselbe Kacke nochmal. Da habt ihr irgendwas falsch gemacht.
Aber du musst ja gar nicht nach Westeros gucken. Ich meine, Martin schreibt ja de facto ab. Guck nach Frankreich, guck nach Spanien.
Ja, okay.
Weißt du, guck
Rosenkriege,
nach
Deutschland. Ne,
genau,
ja, ja.
Also guck nach England. Weißt du? Und das finde ich ja gerade so spannend, weil gerade auch durch diesen sehr geschichtlichen Ansatz in den Büchern, es wirkt halt wahnsinnig echt und komplex. Gerade weil es natürlich eine Art von geschichtlicher Basis hat in dem Ganzen. Aber du hast schon recht. Also es wäre, glaube ich, einfacher für die Targaryens, wenn sie genau sich scheiden lassen könnten und vielleicht nicht so viel Inzest betreiben würden. Ne? Für vielleicht, wer weiß, ne?
Also nur für diejenigen, die so gar keine Ahnung haben, in diesem, wie heißt es, Fire and Blood heißt. Mhm. Ne? In diesem Fire and Blood geht es halt so um 300 Jahre Geschichte. Unter anderem wie Aegon, der Eroberer, der erste Targaryen, nach eben Westeros kam, das Land vereint hat, die sieben Königreiche zu einem Königreich geformt hat unter dem Eisernen Thron. Und die Geschichte der Serie setzt dann ein, wenn sein Nachfahre Viserys auf dem Thron sitzt, der ja gleich zwei Ehen geführt hat. Aus erster Ehe kam eine Tochter, Rhaegya oder
Rhaenyra, glaube ich.
Ja,
Rhaegys, ich krieg irgendwas.
Das sind diese furchtbaren Namen, Mann. Und dann auch mit weißt du, wo du nicht weißt, ob das richtig ausgesprochen ist oder in Deutsch.
Rhaenyra, glaube ich. Ja. Aber wer weiß, ja.
Ja, und dann aus zweiter Ehe mit Olivia Cooke übrigens, einer nicht Targaryen, sondern die Tochter seiner Hand, dargestellt von Rhys Ifans, hat er dann einen Sohn noch gezeugt. Aegon,
glaube ich, zwei oder drei.
Ja, aber der erstgeborene Aegon, der zweite. Genau, da sehen wir sie, ja. Olivia Cooke ist die Tochter der Hand des Königs und jetzt halt auch die zweite Ehefrau des Königs. Und sie hat mit ihm einen Sohn geboren namens Aegon, der zweite. Und der soll ihrer Meinung nach auf den Thron. Mhm. Jetzt gibt's aber noch das dritte Problem und das ist Matt Smith als Dämon, denn das ist nämlich der Bruder von Viserys und der sollte laut der Hand nämlich auf dem Thron sitzen als Nachfolger, weil das ist halt dann wirklich auch der Proto-Targaryen.
Und der männliche Nachfolger, ne?
Genau, der Proto-Targaryen, wie man sich vorstellt, ja, groß, blond, feuriger Krieger, Drachenreiter, alles am Start. Ja, und durch diesen, sag ich mal, Erbschaftsstreit kommt's zum Bürgerkrieg.
Und das Schöne ist ja, dass wir, also wir sind 200 Jahre vor Game of Thrones und 100 Jahre nach
Aegon,
genau. Aegon. Sprich, wir haben noch Drachen. Wir haben ganz viele Drachen. Also die Targaryens haben noch, die Häuser haben noch verschiedene Drachen. Also gerade hier Daemon ist auch ein Drachenreiter, seine Schwester oder hier Rhaenyra oder wie auch immer sie jetzt heißt, die mit R ist auch eine Drachenreiterin. Also es gibt, glaube ich, noch so 8, 9 Drachen, die bemannt sind oder die beritten werden. Ich weiß ja gar nicht, wie das heißt. Und dann gibt es noch ein paar, die noch nicht berannt ja, die noch sozusagen, ja, noch nicht keinen Reiter haben. Und wir haben auch wieder Schwerter. Also hier Daemon zum Beispiel hat, glaube ich, hier Dark Sister, dieses alte Schwert von den, nicht Aegon dem Conqueror, aber von seiner Schwester. Ne? Also, und ich liebe ja diese Kleinigkeiten. Ich liebe diese Schwerter. Ich weiß gar nicht warum. Ich könnte mir stundenlang diese Schwertgeschichten irgendwie durchlesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich einfach wahnsinnig, wieder in diese Welt einzutauchen. Und ich merke, dass viele Serien das nicht schaffen. Und ich wünschte mir, dass ein Witcher das auch könnte. Aber ich muss sagen, die Tiefe und die Komplexität hat Witcher noch nicht.
Und was du auch angesprochen hast, das zählt bei mir für die Bewertung auch immer so rein, diese Wertigkeit. Da ist einfach Netflix in vielen Sachen immer noch, hinken die nach, beziehungsweise legen da nicht so viel Budget rein, wie das ein HBO machen kann. Ist auch ein anderes System, muss man ganz eindeutig sagen. HBO produziert auch viel weniger und so. Aber bei Witcher gab es hier und da Szenen, die ich überhaupt nicht wertig fand. Hier kannst du mal stark davon ausgehen, dass die Drachen und Co. auch wieder richtig gut aussehen.
Aber das fand ich ja so interessant. HBO hatte ja für die ersten beiden Staffeln Game of Thrones weniger Budget als für die erste Staffel Witcher.
Und komisch aber. Also, na gut, man muss aber sagen, erste Staffel Game of Thrones, da siehst du schon auch bei der Anfangsszene, na, ja, die Puppen viel. Und so, das sieht schon ein bisschen...
Und da fand ich, das war ein bisschen schlauer gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, bei Witcher fast ein bisschen weniger zu sehen.
Die waren ein bisschen schlauer. Die sind halt eben nicht durch eine Steinwand gegangen, dass es aussieht wie in den 90ern, sondern die haben halt einfach einen Weg gefunden, wie der da plötzlich auf der anderen Seite ist.
Aber Stichwort Wald und so.
Da ja, du hast schon recht, auch. Okay, aber trotzdem, sie waren geschickter. Und da, wo sie halt irgendwie eine Riesenschlacht hätten zeigen können, machen sie einen Schnitt und zeigen nur das, was übrig bleibt. Und das war schon cool. Das war einfach cool. Understatement.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, diese Sets, diese Burgen, also da klopft mein Herz wirklich. Und wenn ich jetzt noch schon Drachen sehe, früher, vielleicht schon in der ersten Staffel, und Drachenkämpfe vor allem, also ich freue mich wahnsinnig. Je mehr ich drüber rede, umso mehr freue ich mich.
Ich hoffe nur, dass es nicht zu viel wird, weil gerade Drachen in Game of Thrones, also je rarer die sind, desto besonderer.
Na, aber das ist ja dann zu dem Zeitpunkt eben nicht. Zu dem Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt hat dazu geführt, dass die erst rar werden.
Ich weiß, ich weiß. Ich meine nur, die Präsenz von Drachen ist natürlich viel stärker, wenn sie rar sind. Und ich will nur trotzdem Abwechslung haben, wenn ich da alle 5 Minuten Drachen sehe, dann ist es irgendwann auch so,
ich gebe dir recht, Drachen. Das würde mich auch interessieren. Also wären sie jetzt wieder schlau, würden sie die ganz bewusst einsetzen. Genau, ne? Und vielleicht nur so alle 2 oder 3 Folgen mal ein.
Dann hat es mehr Impact so. Wenn dann wirklich ein Drachenkampf kommt, plötzlich, dann denkst du, what the fuck, was geht denn jetzt ab?
Vielleicht siehst du die auch immer nur da oben, so wie ein paar Möwen am Himmel. Come on, die werden das schon richtig machen.
Ja, und hier Ramin Djawadi macht wieder den Westen.
Genau.
So, das sind wirklich so viele Kleinigkeiten, die einfach für mich, die mir wahnsinnig viel Freude machen. Und gerade auch wieder Kostümdesign. Also ganz ehrlich, Witcher fand ich war unterirdisch. Unterirdisch.
Was sagst du denn zu Shadow and Bone?
Ganz witzige Geschichte. Ich habe nur den Piloten gesehen, muss ich gestehen, weil ich bin nicht reingekommen. Ich habe aber die Bücher auch nicht gelesen und ich war nicht in the mood.
Aber wie fandst du das, also vom Design?
Ich fand es da teilweise sehr gut aus und teilweise sehr schlecht. Okay. Ich fand, es war sehr...
Hit and miss, ja. Ich habe aber auch nicht mehr weitergeguckt nach unserer Besprechung.
Ich muss aber auch sagen, mir kam zu viel dazwischen. Ich habe dann noch mal ein bisschen Jupiter's Legacy weitergeguckt. Ich musste Invincible beenden, was wir jetzt auch noch heute besprechen werden. Und dann kam noch hier Railroad, Underground Railroad habe ich noch ein bisschen geguckt. So. Also da war echt eine Menge Holz wieder dazwischen, was ich ohnehin gucken musste. Also was ich gucken musste einfach.
Aber du willst weitergucken?
Genau. Shadow and Bone? Ja, wenn ich jetzt erstmal den Großteil an Sachen, die mich vorher interessieren, abgearbeitet habe, würde ich das jetzt auch nochmal weitergucken. Jupiter's Legacy habe ich jetzt zum Beispiel auch weitergeguckt, obwohl es mich gar nicht so...
Ich finde, den Piloten war auch nicht meins.
Wir reden aber auch da noch drüber.
Okay.
Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal im Zuge.
Aber ich wollte gerade sagen, also ich würde gerne Shadow and Bone weiterschauen, weil ich glaube, dass es mir gefallen könnte, gerade wenn ich so ein bisschen in einer seichteren Stimmung bin. Auch in meiner Bubble, in meiner Blase haben alle das gemocht und durchgeguckt, komischerweise. Also ich werde das irgendwann nochmal nachholen. Aber komischerweise hat es mich nicht direkt abgeholt.
Nee. Sorry. Gut. Was mich ganz gut abgeholt hat, ist oder sind die ersten Bilder, da machen wir nochmal schnell kurz einen kleinen Schlenker, von Masters of the Universe. Ich habe sie angekündigt, deswegen will ich es einmal zeigen. Kevin Smith bringt demnächst, ich glaube Juli, eine neue He-Man-Serie. Und ich muss sagen, die Bilder gefallen mir. Sie sind zwar alle etwas muskulöser als normale Menschen, aber Prince Adam jetzt so als richtig schmächtigen kleinen Typen zu machen.
Ach komm, das ist ja auch kein Kritikpunkt, oder?
Nein.
Dann willst du ja auch ordentlich Muskeln sehen, Junge.
Ja. Und dann halt noch, ne, mit der absoluten Creme de la Creme an Sprechern. Ja, also Mark Hamill ist als Skeletor dabei, Lena Headey, wir haben wieder bei Game of Thrones, als Evelyn.
Yay.
Guck mal. Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Stephen Root.
Das ist ja noch ein Game of Thrones.
Ja, noch ein Game, ja genau. Also sind schon ein paar echt gute Namen am Start. Henry Rollins. Und ich hab Bock.
Und das ist auch von Netflix, oder?
Das ist auch von Netflix. Es ist die zweite Serie. Es soll noch eine andere Serie kommen. Beziehungsweise gab es ja oder gibt es auch schon die ganze Zeit die Realverfilmung ist ja noch im Gespräch. Da sollte ja dieser eine junge Mann aus der Serie, aus unserem Serienhit, ich habe den Namen leider vergessen, der sollte ja die Hauptrolle übernehmen, hat sich ja schon richtig aufgepumpt und ist jetzt nicht mehr dabei. Ja, also der ist jetzt, den haben sie jetzt wieder ausgetauscht. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder auf der Suche nach dem Hauptdarsteller.
Okay.
Ja. Aber soll mich jetzt erstmal nicht interessieren. Mich interessiert tatsächlich die Zeichentrickserie von Kevin Smith, denn das ist ein Sequel. Das spielt wohl nach den bisherigen Ereignissen, die wir anhand der klassischen Serie haben.
Der Animationsserie?
Der Animationsserie. Und ja, soll so ein bisschen die Themen danach aufgreifen und ein paar lose Enden wohl auch nochmal zu Ende führen.
Das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das genau die gleiche Geschichte das anders erzählt wäre, mit einem neuen Stil und so. Aber jetzt habe ich da sogar noch ein bisschen mehr Interesse dran.
Da gab es denn irgendwie einen Cliffhanger am Ende der Animationsserie?
muss auch sagen, mir ist ein bisschen aus dem Gedächtnis entschwunden, wo da wohl wirklich das Ende war. Weil du hast die Folgen ja nie in der irgendwie Geschichte oder Chronologie gesehen, sondern du hast einfach jede Woche ein neues He-Man-Abenteuer gehabt. Ja. Ey, He-Man, da ist irgendwie Scheiße am Kochen, Skeletor ist am Start, kannst uns helfen? Ja klar, ich komm.
Und eine neue Lehre am Ende.
Ja, hoffentlich auch dabei sind. Hoffentlich. Erzählt ihr irgendwas. Ja. Ja.
Seid freundlich zu allen Menschen da draußen.
Vielleicht sollten sie Nils casten einfach.
Zum Beispiel. Ja, nicht verkehrt. Aber ich bin gespannt. Ich meine, Orko ist wieder dabei, aber wenn das eine Fortführung ist, dann muss er halt dabei sein. Ja. Es sei denn, er ist in irgendeinem Finale, das ich nie gesehen habe, gestorben.
Aber verwechsel ich das gerade oder gab es nicht auch eine She-Ra-Serie?
Es gab auch eine She-Ra-Serie.
Ja, hast du die auch gesehen?
Jein, ein bisschen. Es gibt ja diesen einen Film, der so ein bisschen erklärt, dass She-Ra ja die Schwester von He-Man ist, die mal irgendwann vor Urzeiten von Skeletor und seinem Kollegen Hordak in ein anderes Universum zu einem anderen Planeten entführt worden ist. Und dort wurde sie als Hordaks Tochter großgezogen. Hm. Hordak ist der Anführer der Wilden Horde, früher Skeletors Lehrmeister. Und irgendwann war sie halt seine Generälin, bis dann halt durch einen Zufall Prince Adam auf Eteria, ich glaube, so heißt ihr Planet, gelandet ist. Und ihr dort halt dann irgendwie gezeigt hat, ey, nicht so ganz geil, was dein Chef hier macht. So. Und daraufhin hat sie halt festgestellt, fuck, ich habe die ganze Zeit dem Bösen gedient. Und dann stellt sie fest, ah, ich habe auch irgendwelche Kräfte, kriegt halt auch ein Schwert. Und dann ist sie She-Ra. Mhm.
Aber nur mal so eine Frage. Hast du das dir noch mal nachgelesen? Oder bist du ein großer He-Man-Fan?
Weil ich habe den Film wirklich, ich glaube, 180 Mal gesehen.
Okay, weil ich nämlich dachte, ich hatte früher, ich glaube, zwei Figuren. Ich hatte Man in Arms und ich glaube Battle Cat. Ich weiß gar nicht, wo mein He-Man gelandet ist. Das ist, glaube ich, verschwunden irgendwo als Kind. Aber das ist für mich so lange her. Ich weiß da gar nichts mehr von. Also ich erinnere mich noch kurz an Orko, an die Lehre am Ende, auch in der Serie, die ich doch geschaut habe als Kind. Aber mehr weiß ich
nicht mehr von. An einzelne Episoden, da kann ich mich vielleicht an Situationen erinnern oder sowas, ja. Und ich habe früher auch diese Hörspielkassetten gehabt. Die habe ich halt auch gehört sehr oft. Obwohl die eigentlich nie so ganz cool waren wie die Serie, aber weil da waren die Stimmen halt auch anders und die Geschichten ein bisschen anders. Und ich habe natürlich das Spielzeug gehabt, aber diesen Film, den habe ich halt wirklich rauf und runter.
Ist das die Brigitte Nielsen und Dolph Lundgren oder ist es das?
Das ist der Realfilm. Das ist genau, der von Canon Films mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Genau. Ja. Nee, den habe ich nicht geguckt. Also beziehungsweise ist, doch, den habe ich auch geguckt.
Sie ist Red Sonja, glaube ich.
Sie ist Red Sonja, genau.
Ja, sorry.
Und mit dem Realfilm haben sie ja versucht, neue Spielzeugfiguren einzuführen, ja, die sie dann halt so ein bisschen auch in die bereits existierende Serie integriert hatten. Dann gab es noch mal so einen Ableger in Space. Da ging's dann mit Laserwaffen und sowas. Und dann gab's noch mal eine Adaption, wo die so Anime-mäßig noch mal eine ganze Spur kantiger und größer und muskulöser waren. Die ist aber irgendwie relativ untergegangen.
Ja.
Und ja, jetzt, ich glaube, es gibt noch eine andere Serie dazwischen und jetzt kommt die neue von Kevin Smith.
Deswegen wollte ich nämlich sagen, ich find's geil, dass sie so zurückkehrt, weil man muss ja sagen, wir sind halt unterschiedliche Generationen. Und trotzdem war, glaube ich, meine Generation die immer noch He-Man kannte und das die ganzen Wiederholungen liefen und einen Haufen Folgen gesehen hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass danach He-Man nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Und das könnt ihr jetzt eben mit dieser Serie zurückkommen, was ganz schön wäre.
Es gibt auch eine neue Spielzeugreihe von Mattel, wie ich gesehen habe, zu den neuen.
Aber kriegt ihr viel, ich meine, von deinen Kindern oder so. Da ist ja kein Bezug, oder?
Zu Master ist auch noch nicht, nee. Ja.
Hast du deine Spielsachen noch?
Ich habe noch Spiel. Also, nee, von Masters habe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Da habe ich mal irgendwann, da war ich dann Teenager, da wollte ich dann irgendwie Kohle für irgendwas anderes haben. Ich weiß nicht für was, aber da habe ich einen Flohmarkt gemacht mit meiner Mutter und hat wirklich, ich hatte eine riesengroße Kiste. Ich glaube, es war echt so ein Pappkarton voll mit Masters of the Universe Shit. Unter anderem hatte ich noch Snake Mountain.
Ich wollte gerade sagen, es gab noch eine Burg, ne?
Genau, es gab zwei Burgen. Es gab drei Burgen. Ich hatte aber nur tatsächlich immer nur die Burgen der Bösen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich hätte ich hätte viel lieber Castle Grayskull gehabt. Habe ich nie gehabt. Weiß auch nicht warum. Ich hatte Snake Mountain, die habe ich gebraucht, von einem Kumpel gekauft, für ein 20 oder so. Und dann hatte ich irgendwann. 20 Mark, ja. Und dann hatte ich. Das war geil bei Snake Mountain. Da gab es so eine Schlange, musstest du da oben einhängen, die konntest du dann in die Hand nehmen. Die hatte so ein Mikrofon hinten im Kopf drin. Da konntest du als Schlange sprechen. Wow. Und dann hatte ich noch das Hauptquartier der Wilden Horde, was eigentlich nicht mehr war als irgendwie ein Felsgeröll mit einem Loch drin, wo eine Schlange, so ein Gummihandschuh, den du halt über deine Hand gezogen hast, der aussah wie eine Schlange. Den konntest du dann durch dieses Loch stecken und hast dann die Schlange gespielt und oben auf dem Ding war halt so ein Baum drauf. Wenn du dich da vorgestellt hast, hat der Baum nicht so zusammen, also konnte sich so zusammenschnappen und du hattest noch in einem der Felsen, hattest du noch irgendwie so eine Art Kippschalter, da warst du dann in so einer Falle im Felsen fest.
Alter, das war noch kreatives Spielzeug. Da ging's doch richtig ab.
Das war richtig beschiss, das Ding. Also wirklich, das war richtig beschiss. Konnte gar nicht
machen. Oder was?
Nee, aber es war halt einfach nur, das waren zwei Felswände und ein Felsboden.
Ah, ja, okay.
Weil ich weiß, die Figuren waren ganz geil. Die waren ziemlich groß.
Ja, die waren ziemlich
groß. Ne? Die waren groß und.
Ey, und ich habe die Kiste, dahingestellt, ne? Und es war wirklich so früh am Morgen, weil es immer hieß, man muss richtig früh am Morgen zu einem Flohmarkt gehen, weil sonst ne, ist das größte Geschäft schon gelaufen. Und ich stell die Kiste dahin. Es hat nicht eine Minute gedauert. Plötzlich standen da fünf Leute um diese Kiste rum und haben die Sachen da rausgeworfen. Ich komm, dumm und dämlich habe ich die verdient. Herrlich. Und die haben ja wirklich viel Geld gekostet.
Ich wollte gerade sagen, die waren teuer. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch nur zwei oder so.
Ja, Scheidungskind, was soll ich sagen?
Aber vielleicht musst du sie jetzt, wenn du sie nochmal kaufen willst, jetzt bei eBay kaufen. Nachher gibt's dann wieder so einen Run auf die durch die Serie oder so.
Ja, ne? Ja, aber ich glaube, jetzt musst du dich wahrscheinlich noch da musst du noch mehr investieren. Meine
würdest du einen Zehner zahlen für jetzt einmal so He-Man mit Battle Cat? Würde ich, glaube ich, zahlen.
Ein Zehner, ja, vielleicht. Also so groß ist mein Herz da jetzt auch nicht.
Nee, ne?
Also ich meine, ich mochte das schon immer, aber...
Es kommt wieder mit der Netflix.
Ja, es kommt wahrscheinlich wieder. Und wenn mein Sohn das entdeckt, dann kommt es ja, auch.
Ich glaube auch.
Ja. So.
Ach ja, da war ja noch...
Da war ja noch was.
Ein weiteres Thema.
Da war ja noch was. So lange wollten wir gar nicht mehr über ihn reden. Aber danke.
Nee,
das ist immer wieder das Thema, auch mit damals mit Mask und mit V, die ausländische Besucher kommen. Ja.
Na, das ist...
Mask müssen wir auch nochmal drüber reden.
Finde ich auch.
Jetzt reden wir aber...
Das wiederholt, glaube ich, jetzt bald.
Ja, ich hab's gehört. Jetzt reden wir aber über Love, Death, Robots. Nämlich die zweite Staffel ist jetzt auf Netflix gestartet. Schon mit einem kleinen Dämpfer vorweg. Denn anstatt 18 Folgen sind es jetzt nur noch 8.
Und wir können schon davon ausgehen, dass das so eine Netflix-Entscheidung war, dass sie das einfach aufgeteilt haben, wie sie es ja bei mehreren Serien jetzt schon gemacht haben, wie ich gehört habe. Dass sie eigentlich mehr noch in der Hinterhand haben. Also es haben sie auch schon angekündigt, da kommen ja weitere Folgen. Aber dass die eigentliche zweite Staffel aufgesplittet wurde jetzt in Staffel 2 und dann irgendwann Staffel 3, ne, so wie ich es verstanden habe.
Ja, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, anhand meiner Wahrnehmung, ob das jetzt nicht einfach nur daran liegt, dass es nur 8 Folgen sind. Weil du hast natürlich bei einem Angebot von 18 Folgen, da hast du natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mehr Grütze dabei ist, natürlich. Und du bewertest ja etwas sowieso immer meistens, also gerade so Anthologiegeschichten, meistens anhand der schlechtesten Episoden. Also die schlechtesten Episoden ziehen ja dann immer dein Thema runter. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, habe ich ganz vergessen, wir haben ja noch eine Matz.
Die animierte Anthologieserie über Liebe, Tod und Maschinen geht in die zweite Runde und bleibt ihren Maximen treu. Mit unter anderem neugierigen Kids, die den Weihnachtsmann abfangen wollen, genetisch modifizierten Wettrennen, ertrunkenen Riesen oder einem Saugroboter im Vernichtungsmodus, wird es abermals erwachsen, böse, brutal und irre witzig. Wir haben uns die diesmal leider geringere Anzahl von 8 Folgen angesehen und präsentieren jeweils unsere 3 Favoriten.
Irre witzig klingt natürlich jetzt, ja, den Kritikpunkt nehme ich hin. Irrewitzig klingt natürlich jetzt in diesem Zusammenhang etwas unfair, aber da komme ich jetzt auf mein Thema zu sprechen. Mhm. Hätte ich manche Sachen deutlich witziger gefunden, wenn da noch mehr dabei gewesen wäre, das zum Beispiel schlechter gewesen wäre. Ja, also ich ertappe mich dabei, dass ich hier schon auf hohem Niveau Kritik anbringe und mich über Sachen vielleicht oder mich vielleicht an Sachen störe, an denen ich mich in der letzten Staffel zum Beispiel nicht gestört hätte, eben weil die Anzahl an Folgen deutlich größer ist. Und irre witzig, Entschuldigung, wenn ich da jetzt den Punkt aufgreifen kann, fand ich dann doch. Aber jetzt nicht im persönlichen Sinne, sondern einfach, weil es irre war. Mhm. Und witzig trotzdem fand ich Automated Customer Service.
Okay. Mhm.
Mit dem Staubsaugerroboter. Also das ist eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Auch wenn sie so banal ist, wie man sich's vorstellen kann. Ein Haushaltsroboter, der sich halt, sag ich mal, gegen sein Herrchen auflehnt.
Bisschen Black Mirror.
Ja, ist halt Black Mirror so.
100 Mal gelesen, gesehen, ja.
Genau. 100 Mal gelesen, gesehen. Entscheidend bei der ganzen Geschichte finde ich dann aber 2 Dinge. Zum einen der Anruferservice, der auch wirklich jede Eventualität bedacht hat. Weil das finde ich halt schon cool, dass man halt ein Gerät baut, wo man sagt, okay, wenn wir zufällig die Apokalypse auslösen, dann haben wir auch schon die passende Antwort parat, so, ja. Und zweitens die Vorstellung, dass diese beiden jetzt durch die Welt jagen, gejagt von allen Robotern dieser Firma. Was würde mit einer Welt passieren, in der das passiert ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass noch andere Menschen den Zorn dieser Maschinen auf sich bringen? Ja? Deswegen hat mir diese Folge ganz gut gefallen.
Okay. Ja. Also ich genau, vielleicht noch mal kurz zu diesen 8 Folgen. Also ich sehe es genauso wie du oder ihr. Es fühlt sich natürlich so an, als ob Netflix einfach Content streckt. Ne? Einfach eine Streckung, wo man denkt, wir haben jetzt 2 Jahre drauf gewartet, müsst ihr jetzt wirklich noch mal strecken, damit ihr in 2022 noch mal was habt. Klar, ich denke, wir uns allen ist bewusst, wie aufwendig auch Love, Death and Robots ist. Ne? Also ich denke, die Studios werden da ja auch selbst in den 10, 12 oder teilweise nur 6 Minuten auch ewig dran gearbeitet haben. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen so ein Dämpfer. Ich muss sagen, mir ging es aber so, wie du eingangs gesagt hattest, dass ich ganz happy war, dass ich den vielen Schrott nicht gucken musste. Und ich will gar nicht sagen, dass die erste Staffel so viel Schrott hatte, aber es gab schon, sag ich mal so, ich könnte wahrscheinlich schon 5, 6, 7 Folgen aufzählen, wo ich dachte so, ach, ob ich die jetzt gesehen habe oder nicht, who cares. Mhm. Die war vielleicht toll animiert oder war technisch super, aber ich fand teilweise die Geschichten inhaltlich super dünn in der ersten Staffel.
Bin ich ehrlich nicht der Meinung, aber ich wollte nur fragen, bist du aber nicht der Meinung, dass das nicht nur durch diese Kürze der Folgen und dass es eben nur 8 sind, sondern auch dadurch, dass es 3 oder 4 sind, die eben so Echtzeit-CGI, hyperrealistisches CGI irgendwie ist, dass das dem nicht gut tut? Also ich finde, es ist eine komische Entscheidung zu sagen, ey, wir hauen jetzt nur 8 raus, aber davon sehen 3 ähnlich aus.
4.
Weil in der ersten Staffel, die lebte für mich und ich bin vielleicht inhaltlich bei der einen oder anderen Folge bei dir. Da ist dann auch nicht viel mehr inhaltlich gewesen, weil du brauchst ja neben den tollen Animationen und Animationskünstlern brauchst du ja auch gute Drehbuchautoren. Aber wovon Staffel 1 bei mir halt einfach lebte, war, dass es stilistisch so breit gefächert war. Und das fällt halt in der zweiten Staffel völlig weg für mich. Da gibt's eine Folge.
Ja, aber das fällt ja weg aufgrund der Anzahl.
Ja, genau. Und das finde ich halt so wahnsinnig schade, weil ich hätte mehr von dem gesehen wie dieses Zima Blue. Das gibt's ja in der Form auch so ähnlich, ne? Von diesem Gorillaz-Künstler. Eis, die Eisfolge. Der hat auch übrigens die erste Folge von Invincible inszeniert. Da war der dabei, also ganz interessant. Und ist einer der beliebtesten Künstler so.
Stimmt, das habe ich irgendwie jetzt auch im Zusammenhang damit gelesen. Ja.
Und die Folge finde ich zum Beispiel stilistisch cool, aber ich habe ganz oft bei dieser Staffel das so gehabt, dass mir die Punchline oft gefehlt hat. Also diese Aussagekraft, dieses drüber nachdenken irgendwie so. Da gab es eine Folge, wo ich vielleicht ein bisschen Interpretationsspielraum habe, aber ansonsten war es nicht besonders viel. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass du jetzt meintest,
genau, weil ich,
inhaltlich hat es dich schon mehr abgeholt.
Weil ich hatte zum Beispiel eigentlich nur 2 Folgen der ersten Staffel und ich weiß, ich krieg jetzt viel Shit, weil alle sie ganz toll fanden, aber mir haben nur 2 Folgen der ersten Staffel wirklich gut gefallen, sodass ich länger drüber nachdenken musste.
Waren's?
Und das war natürlich Zima Blue. Mit Abstand, also fantastisch, super geschrieben, toll gemacht, sah super aus, gebe ich dir recht, diese Variation von Stilen war toll. Und ich mochte, es war jetzt nicht so meine liebste Folge, aber ich fand, das war doch ein guter Twist am Ende, dieses Aquila Rift oder so, wie auch immer sie heißt, ne? Wo am Ende dann dieses Matrix-artige Offenbarung war. Und das waren, sage ich mal, die einzigen beiden, wo ich wirklich länger drüber nachgedacht hatte. So, jetzt kann man natürlich sagen, viele fanden ja auch die 3 Roboter irre witzig.
Die waren
ja
auch irre witzig.
Die waren auch niedlich und süß, aber ich habe da nicht mal drüber nachgedacht. Es war für mich eine relativ, es war amüsant, ne? Ich habe mich die 8 oder 9, 10 Minuten amüsiert, aber es war nichts, was ich mitgenommen habe. Mhm. Und wenn ich jetzt nämlich Revue passiere, ich zum Beispiel mochte jetzt in der 2. Staffel sehr, sehr gerne die Giant-Geschichte am Ende.
Boah.
Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich mochte sie. Oh Gott, ich merke schon. Oh.
Ich bin eher bei dir. Das ist meine drittliebste, glaube ich.
Ja. Und natürlich mochte ich auch, obwohl sie auch jetzt von der Geschichtsqualität etwas dünn war, aber ich mochte den Stil und ich mochte so ein bisschen dieses Blade Runner-Feeling. Ich mochte den Pop-Squad sehr gern, weil ich einfach...
Das ist meine 1, aber ich bin auch leider so ein Sucker für Cyberpunk-Zeug, ey.
Ich bin Cyberpunk.
Naja, aber guck mal,
sobald
ich weiß nicht.
Aber das ist ja, glaube ich, auch das Schöne an Love, Death and Robots, dass du einfach, weißt du, da sind einfach 3 Pieps.
Ja, jeder
findet was anderes.
Nein,
hat eine andere Reihenfolge.
Ey, aber ich reg mich künstlich auf.
Aber findest du nicht, dass das so eine Folge ist, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken kann?
Welche?
So? Naja, die Pop-Squad.
Die fand ich, hat einen ganz, ganz feigen Ausstieg gewählt. Der hat mich richtig aufgeregt. Ich fand das cool. Für mich sah das cool aus, ja. Und da ist ein Mensch, der muss kleine Kinder umbringen, die Weltbevölkerung im Zaum zu halten und keine beziehungsweise auch um die eigene Unsterblichkeit zu sichern. Ja, ist schön, ist cool. Ist jetzt auch nicht wirklich neu?
Nee, deswegen.
Also. Gerade mit der Stilistik ist es dann auch nochmal, ne? Also, ja, es ist Blade Runner all the way. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Aber dann stell dich am Ende nicht hin und lass 2 Figuren sich gegenseitig abknallen und das Thema ist erledigt. So. Also das brauche ich dann nicht.
Da fällt mir noch eins kurz ein. Ich hatte noch meine zweitliebste Folge der ersten Staffel, deswegen kommt, apropos Cyberpunk, war hier Good Hunting. Die Cyberpunk
Hongkong-Geschichte.
Die war cool.
Ja. Also das waren so meine 3 und deswegen hatte ich hier auf einmal auch 2 und deswegen dachte ich so, ich bin eigentlich ganz happy, weil ich halt diesen, der mir persönlich zu dünn war, Schrott musste ich nicht sehen. Sorry. Mhm. Das war für mich teilweise wirklich Zeitverschwendung. Und ich mag den Stil und ich mochte den Stil, aber da waren teilweise Folgen drin, wo ich echt dachte, ach, ich will nicht mehr. Selbst aber die 8 Minuten sind mir zu lang.
Also ich check zum Beispiel diese, wo du sagst Schrott, ich check diese Michael B. Jordan-Folge nicht so ganz, weil das ist inhaltlich so dünne und so langweilig. Also was wollen die mir denn damit sagen? Ich dachte eigentlich, Love, Death, Robots hat so ein bisschen den Ansatz, irgendeine Message oder so mitzubringen.
Was sie damit sagen wollten, war eigentlich, was passiert mit irgendwelchen Piloten, die irgendwie in der Schlacht abgeschossen würden, aber die halt nicht der eigentliche Held sind. So, okay, nehme ich hin. Aber bei dieser zum Beispiel, die vergleichbare Folge aus der ersten Staffel, das war die hier mit Pusey aus Orange is the New Black.
Ach ja,
mit dem Kampfflugzeug.
Lucky 13.
Das war zum Beispiel eine Folge, die ich sehr mochte. Weil ich mochte die Bilder. Ja, ich fand es auch beeindruckend animiert. Hier mit Michael B. Jordan auch beeindruckend animiert. Klar. Also wirklich, da will ich nichts zu sagen. Das ist super. Das ist echt toll. Sieht alles fantastisch aus. Aber ja, am Ende habe ich eine Situation gesehen und die wird noch nicht mal richtig aufgelöst. So. Und das ist, finde ich, mein Grundtenor bei all diesen hyperrealistischen Film. Ertrunkene Gigant, ne? Oder ertrunkene Riese. Wunderschön. Wirklich. Ich würde sagen, das sind mit die realistischsten digitalen Landschaftsaufnahmen und Bilder, die ich seit lang oder seit Arlo und Spot irgendwie gesehen habe. Ja? Also wirklich, sieht fantastisch aus. Das Geschwafel war nicht zum Aushalten.
Fandst du? Ich fand die Message gerade bei den Giants.
Ey, die Message kannst du dir aber auch anhand der Bilder erschließen.
Das stimmt.
Ja, okay, es wirkt wie ein Gedicht und du hättest gar nicht. Also. Du hättest auch nicht.
Wofür war er da? Er hätte komplett weggelassen werden können.
Ja, hätte man machen können. Aber auch obwohl er da war, hat es mir trotzdem noch gut gefallen.
Ja,
und weil sie so anders wirkt, weil sie ja einfach wie in so ein Gedicht wirkt, was da vorgetragen wird.
Ja, und ich fand sie auch kreativ. Ich fand, es ging mir echt nahe, wie da so was. Ich finde ja, generell finde ich ja Leichen, ich will die ja immer gar nicht anfassen. Deswegen, ich wäre nicht ein Mensch gewesen, der da auf diese Leiche gestiegen wäre.
Auf den frischen Riesen, natürlich.
Und dann, weißt du, wenn sie dann so drauf sprayen oder dann irgendwie noch sein Fleisch wegnehmen oder seine Knochen. Ich fand, es ging mir echt ein bisschen nahe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber noch einen Punkt wollte ich fragen zu dem.
Aber guck mal, das ist ja auch, das nehme ich alles hin. Finde ich auch alles cool. Mich nervt aber dieser Off-Text. Mich nervt dieser Off-Text kolossal, weil er mir erklärt, was der Typ da denkt, der nichts zu der ganzen Geschichte beigetragen hat.
Das macht das noch so ein bisschen so poetischer und geschichtsträchtiger, weißt du? Es macht es noch so ein bisschen wie so ein, ja,
Show,
du sagtest,
don't
wie ein,
tell.
Ich weiß, natürlich. Ja? Ich mag auch Screenstimmen.
Und das Ding war ein Showcase für die Technik, die möglich ist und machbar ist. Und fand ich super. Und mit den Bildern alleine hätte ich super leben können. Das wäre auch mutig gewesen.
Aber es hat es noch ein bisschen menschlicher gemacht, weil ich glaube, hättest du nur den Giant gesehen, wie er jetzt so, weißt du, verwelkt oder ne, abtransportiert wird oder was auch immer, dann wäre es mir fast auch ein bisschen zu wenig menschlich gewesen, glaube ich.
Das hat es auch für mich nahbarer gemacht, bin ich auch der Meinung tatsächlich.
Ja, gut, also. Ne?
Also ich kann es mir heute gerne mal angucken.
Wer bin ich, dass ich euch das irgendwie anspreche?
So, mal gucken, ohne Ton, wie es dann wirkt. Aber
die Musik ist natürlich auch schon gut. Ey, allein dieses Bild, wenn er am Ende im Auto oder aus dem Auto die Perspektive, wenn er an dieser Scheune vorbeifährt, an der dieser Riesenschädel mit der Plane gelehnt ist. Ich glaube, das war das erste Bild, was sie im Kopf hatten und daraufhin ist die Geschichte entspannt.
Ich fand das schönste Bild komischerweise seine Hand, wo noch so eine kleine Pfütze drin ist und der Fisch drin schwimmt. Das fand ich zum Beispiel.
Ja, ich mochte, wie gesagt, diesen Schädel. Und das hätte mir alles gereicht.
Aber noch eine Frage zu dieser Animation. Ich habe mir auch so ein kleines Making-of angeschaut. Also bei YouTube gibt es so ganz kurz, weil ich mich immer fragte, wie viel Motion Capture und Performance Capture ist da jetzt eigentlich drin? Weil für mich sieht das eigentlich aus wie ein Computerspiel, viele Folgen.
Dieses Snow in der Wüste war total das Videospiel, finde
ich. Genau. Ja. Und da muss ich sagen, vielleicht bin ich dann auch zu viel Gamer, vielleicht dann doch. Ich denke immer so, ich würde eigentlich lieber eine Cutscene von einem Game spielen oder sehen. Und das fand ich manchmal so ein bisschen schade. Ich hatte das Gefühl, so toll es aussah und so brillant es aussah, ich fragte mich irgendwann, brauchen wir überhaupt noch Schauspieler?
Das ist
also,
die Frage,
klar, das bei sind Michael B. Jordan. Schauspieler, aber brauchen wir noch echte Sets, ne? Und echte sozusagen, wenn wir es so machen können. Und da dachte ich aber auch, das war manchmal so sehr viel auf die Technik und dann, wie du, glaube ich, auch andeutetest, wenig, die Pointe war manchmal ein bisschen dünn.
Ja, genau. Ne? Selbst die Pointe, selbst wenn es nur auf eine Pointe hinausläuft, das finde ich ja schon fast immer so ein bisschen das Todesurteil für einen Kurzfilm. Wenn du halt nur auf eine Pointe hinausläufst. Ich meine, hier, In the House, ne, das ist die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Fand ich super.
Die war auch gut, fand ich.
Die fand ich super. Ich mochte den Stil, da war mir halt einfach die Abwechslung. Ich sehe 4 mehr oder weniger hyperrealistische Dinge. Ich würde jetzt den Blade Runner-Film, oder den Blade Runner-Kurzfilm, also den Pop-Squad, würde ich noch ein bisschen mehr in diese hyperrealistische Richtung mitnehmen, auch wenn da die Figuren etwas stilistischer waren. Das nehme ich auf jeden Fall auch wahr. Aber ich fand dann halt genau eben all das, was nicht so war. Tall Grass, In the House, Automotive Customer Service, ICE, das waren für mich so die Highlights, oder beziehungsweise das war so für mich immer das Überraschendere, das Schönere, das Ansprechendere. Und ich mochte halt bei diesem, auch wenn es nur auf eine Pointe hinausläuft, trotzdem den Gedanken, den dir die Kinder mitgeben, wenn sie sagen, was wäre jetzt gewesen,
wenn... Das war mir ein bisschen too much.
Ja, das
ich fand weggelassen.
Auf die Fresse.
Ja, klar, aber den habe ich Gott sei Dank gesehen, bevor ich diesen Riesen gesehen habe. Und deswegen war es mir noch nicht auf die Fresse genug.
Also aber das war ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, es war ja so Stop-Motion fast.
Ne? Genau.
Und das fand ich auch cool. Also, dass man wirklich mal wieder einen anderen sehr, sehr ne, basic, haptischen Stil irgendwie nutzt.
Und das ist ja die Abwechslung, die wir haben wollen. Deswegen, für mich ist halt so, mir geben so diese Real-CGI, klar, das ist irgendwie bei der ersten Folge beeindruckend zu sehen. Aber nach der dritten denkst du auch, ja, jetzt will ich mal wieder abgefahrene Stile haben. So, ja. Das, was, guck dir mal die Folge an, in der ersten Staffel, die so ein bisschen von diesem Spider-Man, also von den Spider-Man-Leuten gemacht wurde.
Das war dieses Cyber auch so eine.
So eine.
The Witness, glaube ich.
The Witness,
ach ja,
wo oh jedes.
Gott, das war ja. Also
das ist aber stilistisch.
Technisch war das Wahnsinn.
Genau, und davon holy hat shit. Mir diesmal total was das gefehlt. Stimmt. Wenn du mich in einem halben Jahr fragst, dann weiß ich nicht, ob ich dir da irgendwelche noch wiedergeben kann, stilistisch.
Also, der ertrunkene Riese, der hatte schon technisch einiges zu bieten, meiner Ansicht nach. Das ist schon wirklich erstaunlich, was sie da gemacht haben. Also es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Was hast du denn Vergleichbares gehabt? König der Löwen vielleicht. Ardon Spot. Hm. So was die Backgrounds angeht.
Ja, ja.
Aber ansonsten wird mir da jetzt nicht so viel einfallen. Und das in so einem kleinen, kurzen Film fand ich schon, das finde ich schon bemerkenswert.
Aber zum Beispiel Tallgrass war bei mir auch, ich fand den Stil war super. Die Geschichte fand ich aber super dünn. Also ob er da im Gras rumläuft und dann diese komischen Monster
da rauskommen. Ja, aber auch da muss ich sagen, da bin ich der vielleicht Stephen King-Sucker und ich mochte auch die Verfilmung, die auf Netflix war, doch mehr als viele andere. Obwohl ich weiß, dass sie nicht die beste ist. Aber ich mochte die ganze Grundatmosphäre. Zug hält im Nirgendwo, er macht den Fehler und geht da ins Gras, wo ich mir gedacht habe, Alter, du weißt nicht, wo du hinläufst. Ja, und zack, zack, schon ist die Kacke am Dampfen. Und ich finde, irgendwie muss dieses riesengroße Gras und die Orientierungslosigkeit, das macht bei mir immer Klick. So, wo ich dann sage, verdammt, ich möchte nicht in derselben Situation stecken und ich möchte jetzt nicht diesen
Zug. Ich gehe nicht ins Gras.
Siehste.
Sorry, ich rauche einer am Zug, habe ich sowieso Schiss, das Gras anzustecken und dann gehe ich zurück ins Zug.
Ja, aber auch da wieder Handschellen nicht so geil. Weil nee, da vor allem dann zwei Theorien aufgestellt und dann denkst du so, nee, oh, ich habe ja mehr.
Ich fand es vor allem auch schade, dass sie halt am Ende nochmal diese Erklärung geliefert haben.
Ja, so, oder so.
Ja, also das fand ich, das zieht die Folge meiner Ansicht nach ein bisschen runter. So. Muss ich aber hinnehmen und deswegen für mich, wie gesagt, auch eben als Abwechslung zu diesem doch deutlich stärkeren Hyperrealismus und wieder mal einfach als Stilabwechslung habe ich das sehr genossen.
Glaubt ihr denn, dass die Fans diese hyperstilisierten Folgen lieber mögen? Das hatte ich so ein bisschen in so den Comments meist rausgefunden. Also hier zum Beispiel diese Desert-Geschichte fand ich ja auch super dünn. Also es sah gut aus. So
der bei der Desert-Geschichte, so. Mal eine kurze Frage.
Ich fand, es war aber irgendwie, ich saß danach und dachte so, ach, ich wollte es, also
ich fand die Szene komisch, wo, kleiner Spoiler, wo er von seiner verstorbenen Frau erzählt und dann knutschen die halt einfach rum. Okay.
Vorspiel,
Sandro. Okay, ein bisschen, Vorspiel. Ja, okay, verstehe ich vielleicht nicht, aber nee, sorry, du wolltest
ja, aber, und da geh ich direkt drauf ein. Was war denn eigentlich der Plan von dieser Androidin? Wollte sie sein Sperma klauen und deswegen hat sie Sex mit ihm gehabt? Oder hat sie einfach ihren Auftrag jetzt verraten? Denn sie war ja eigentlich im Auftrag der Earth Defense.
Sie war eine Agentin und hat dann durchaus Liebe und Sex und seinen tollen Boss, so hat sie sich in ihn verliebt.
Ja, weil sie halt weiß, okay, ich bin unsterblich, er ist unsterblich, wir sind eigentlich füreinander geschaffen.
Vielleicht ist sie auch eher Cyborg als Androidin. Das habe ich mir dann gedacht. Also halb Mensch, halb Maschine und nicht nur Maschine.
Gut, aber trotzdem kann man sich in dieser, sag ich mal, Welt, in der wir uns hier befinden und die uns auch so gezeigt wurde, schon irgendwie vielleicht dann auch davon ausgehen, dass sie eine Art programmierte weiß nicht, Befehlskette hat oder sonst irgendwas, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, I don't care.
Und das ist das Problem.
Da haben das ist mir völlig egal. Ja. Ich fand das einfach nur nicht geil.
Ach so.
Aber ich hatte überhaupt keinen Zugang zu den beiden. Also da fand ich ihn fast noch besser als sie. Ich fand, sie war sehr dünn geschrieben.
Ja gut, man erfährt ja auch kaum was von ihr. Man erfährt ja eigentlich fast nur was von ihm.
Und dann die Action-Szene hinten dran und ich dachte so, okay, ich kann verstehen, warum Leute es mögen. Klar, es ist irgendwie super gemacht, es ist gut gemacht, aber ich, wie gesagt, emotional habe ich nichts gespürt dabei. Das einzig Coole fand ich, waren diese komischen, da diese Schütze, wo sie sich schützen gegen die...
Dieses Kühlzelt?
Ja,
ja. Das war echt cool. Ich habe nicht ganz verstanden, wie der so lange überleben konnte, wenn er halt dann doch von jedem so krass aufs Maul kriegt, wie in den beiden Szenen, die wir halt gesehen haben.
Naja, aber er macht ja alles neu irgendwie mit seinen Super.
Ja, ist ja einfach, wächst dann ja,
aus. Okay, also er wurde schon mehrfach zu Klump geschossen und ist dann einfach irgendwo weggeschlurft. Ja,
und hat sich neu gebaut.
Na gut, aber ich glaube trotzdem, das große Verhängnis dieser Staffel, es ist nicht unbedingt die Qualität der einzelnen Filme, sondern eben einfach die Anzahl der Folgen. Also können wir das so festhalten gemeinsam?
Ich glaube, Netflix hat eher einen Fehler begangen, dass sie nicht die 8, die sie, schätze ich mal, auch in Halde hatten, dass sie nicht mit rausgeballert haben. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler.
Ja, weil die erste hat ja auch davon gelebt, dass du wahrscheinlich andere Favoriten hast als du und ich.
Genau.
Und, ne,
genau.
Jeder pickt so seine raus und mit 8 hast du natürlich automatisch weniger zur Auswahl. Also mir fiel es auch schwer, so eine Top 3 oder so zu erstellen.
In dem Sinne. Ja, Ice, Automated Customer Service und Tallgrass.
Ice, Pop Squad und Giant.
Ich hatte
in einer anderen Reihenfolge.
Ich hatte Giant auf 3, dann Ice auf 2 und Pop Squad auf 1. Bei Pop Squad hat mich halt ein bisschen abgeholt, dieses, ey, wie wertvoll ist ein Leben noch, wenn du halt unsterblich bist, so. Und dass er dann diesen Konflikt zumindest hat, als einer von wenigen Figuren in dieser Staffel, hat er auch mal einen Konflikt. Ist eher so eine Figur mit einem Konflikt. Beste Beispiel, Freunde von mir sagen immer, die würden gerne auf Essen verzichten und nur, also nicht, dass man essen muss, sondern immer nur, wenn man Bock hat. Und dann habe ich zu denen gesagt, nee, aber dann kannst du Essen gar nicht mehr wertschätzen. Weil wenn du nur noch das Geile isst, dann kannst du es ja überhaupt nicht mehr wertschätzen. Und so ähnlich ist es ja mit Unsterblichkeit so. Weil wenn du die kleinen Momente, nämlich in Form vom Essen jetzt zum Beispiel, als Parallele, diese kleinen Momente nicht mehr schätzen kannst, dann ist dir ja alles irgendwann egal. Dann kannst du auch Kinder ermorden, so wie der Typ das macht. Und dir ist es halt scheißegal. Und das hat zumindest mehr Inhalt gehabt als einige andere Folgen für mich. Deswegen das so mein Favorit ist, mit dem Stil natürlich auch.
Aber um die Wertschätzung des Lebens ging es doch eigentlich in fast allen Folgen.
Aber in Verbundenheit mit, ja, okay, bei der Snow-Folge schon auch, weil der ja auch mehr oder weniger unsterblich ist.
Bei der Giant-Folge auch,
könnte man sagen. Bei der Giant-Folge auch.
Mhm. Aber bei der Giant-Folge ist doch niemand unsterblich.
Es geht um seine.
Ach so, du meinst,
was
ja,
für er. Okay. Weißt du, das ist Meta.
Okay. Auch da sehen wir wieder ein Problem, dass die Themen sogar ähnlich sind.
Er wird unsterblich durch seine Gebeine, die durch die Welt getragen werden, oder sein Penis, der irgendwo ausgestellt wird.
Museum. Museum war es nicht.
Zirkus,
glaube ich. Zirkus, so, noch besser. Ja aber gut. Da sehen wir es ja, auch da waren vielleicht einige Folgen zu eintönig, also nicht abwechslungsreich genug.
Da wären wir schon bei einer schönen Überleitung und halt auch einem schönen Ende. Der Wert des Lebens im Angesicht der Unsterblichkeit. Welches Leben ist es wert, gelebt zu werden? Welches ist es eben nicht wert? Diese Frage stellt sich auch eine andere Serie, über die wir jetzt gleich noch reden werden oder eben erst am Sonntag. An dieser Stelle erst einmal tschüss, bis gleich, vielen Dank. Hanna, falls ihr die nächste Folge nicht mehr gucken wollt.
Ich danke.
Vielen Dank, Sandro. Und ansonsten, ja, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break, einen kurzen Feierabend und sehen uns entweder gleich oder spätestens am Sonntag wieder. Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.